Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Meinen heutigen Gast kennen die meisten von Ihnen aus dem Fernsehen. Jeden Mittwoch ist sie im Ersten zu sehen. Ihre Sendung heißt Maischberger – Die Woche. Herzlich willkommen, Sandra Maischberger.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Maischberger, der Talk läuft am Sonntagmorgen. Was machen Sie normalerweise sonntags um 10 Uhr?
Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir zu Hause sind, machen wir es uns gemütlich, wirklich zu dritt, also Mann, Kind und Frau. Früher haben wir mal gerne im Bett gefrühstückt und haben dabei Dokumentationen angeguckt. Aber ich schicke die Jungs jetzt immer raus zum Dokumentation gucken und lese.
Sind Sie eigentlich ein Morgenmuffel oder kommen Sie ganz gut morgens aus dem Bett?
Ich bin ein Morgenmuffel. Was denken Sie denn?
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Süß oder salzig?
Süß.
Mit oder ohne Zeitung?
Mit.
Die Sonntagszeitung, welche Zeitung lesen Sie sonntags? Oder lesen Sie sozusagen die ganzen Wochenzeitungen dann noch bevor Sie aufstehen?
Nein, es ist die Welt am Sonntag, die Frankfurter Allgemeine am Sonntag, die Bild am Sonntag, der Tagesspiegel am Sonntag. Außerdem der Spiegel, der ja schon am Sonntag kommt, dann wissen Sie schon, wie mein
Sonntag
aussieht.
Das heißt, Sie sind 5 Stunden im Bett morgens erstmal, bevor Sie aufstehen.
Ich muss schnell lesen.
Gibt es einen Tag, an dem Sie sich nicht mit dem beschäftigen, was in der Welt passiert? Das heißt, gibt es einen Tag, an dem Sie keine Zeitung lesen, auch nicht ins Netz gucken?
Wenn ich im Urlaub bin, gönne ich mir das manchmal. Aber ich merke, dass ich dann doch nach einer Woche abstinenzsüchtig wieder bin.
Sandra Maischberger ist heute mein Gast. Wie Frau Maischberger aufgewachsen ist und ob sie schon immer ins Fernsehen wollte, das frage ich Sie in 5 Minuten. Und wir reden in der Sendung später auch über einen Film, den Sandra Maischberger produziert hat. Der Film Nur eine Frau läuft am kommenden Mittwoch im Ersten. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich.
HR1, genau meins.
Sandra Maischberger ist heute bei uns. Frau Maischberger spielt in der ersten Liga der deutschen Fernsehunterhaltung. Sie ist eines der bekanntesten TV-Gesichter in Deutschland. Ich habe jetzt gesagt, Unterhaltung, war das richtig? Ist das Unterhaltung, was Sie da mittwochs machen?
Interessant, ich bin zusammengezuckt, als Sie gesagt haben, Unterhaltung, weil wir machen eine politische Sendung. Aber ich sehe es als meine Aufgabe, Menschen für Dinge zu interessieren, die sie eigentlich nicht interessieren. Und das muss ich tun, indem ich es versuche, Ihnen doch näher zu bringen. Und das hat unterhaltsame Elemente.
Sie machen das sehr gut, weil auch schon sehr lange. Ich meine, wenn man zurückdenkt, Sie haben angefangen, wann im Ersten? 2003?
Ach, 2003 haben wir im Ersten angefangen. Ja, ja. 85 habe ich im Radio angefangen zu senden. Seitdem sende ich mehr oder weniger durch.
Haben Sie schon als Kind in die Drahtbürste moderiert? Das heißt, war das so ein Ziel von Ihnen, irgendwann vor die Kamera oder zumindest vor ein Mikrofon zu kommen?
Nein, mein Bruder hatte das Mikrofon, interessanterweise. Der ist heute Archäologe. Der hatte ein Tonbandgerät geschenkt bekommen von unseren Eltern. Und der ist mit dem Mikrofon rumgelaufen und hat auch mich interviewt. Aber als Kind hatte ich die Idee noch nicht.
Sie sind zum Teil in Italien aufgewachsen, in Frascati. Wie kam das?
Grotta Ferrata bei Frascati. Mein Vater, Diplom-Ingenieur, hat bei Max Planck gearbeitet, hat an einem internationalen Gravitationswellen-Experiment mitgemacht und das hat uns 5 Jahre Paradies beschert.
War das für Sie so das Zuhause? Dachten Sie damals, ich bin eigentlich Italienerin?
Ma sì, sono cresciuta in Italia. Io non sapevo che sono tedesca, insomma. Also ich habe wirklich einen Schock bekommen, als wir dann tatsächlich, also wir sind ab und zu mal nach Deutschland zur Oma gefahren, aber ich war geschockt, als wir wirklich zurückgingen.
Was ist denn der Unterschied für eine Kindheit in Italien, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken oder auch, ja, ich meine, das ist so eine Gegend in der Nähe von Rom, Frascati, ne?
Ja,
so
am Albanerberg. Der Papst die Sommerresidenz hat.
Sehr schön also. Ja. Ne?
Der Unterschied, im Groben gesagt, es ist alles wärmer. Die Menschen, der Umgang miteinander, die Temperaturen, man ist viel draußen, man ist fast nur draußen, man muss sie nicht verabreden, weil man alle die man treffen will, auf der Straße trifft. Und 2 Monate Sommerferien sind als Kind natürlich auch fantastisch.
Und die Lehrerinnen sollen aussehen wie Ornella Muti.
Wir hatten eine Lehrerin, die sah so aus, aber wir waren in einer Nonnenschule. Der Rest war verhüllt.
Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Kindern, mit denen Sie damals gespielt haben? Oder ist das alles abgerissen?
Nein, leider nein. Ich hatte eine beste Freundin und ich bin wirklich danach, ich bin mit 8 zurückgekommen, ich bin Jahr für Jahr geflogen, arme Greta, tut mir leid, nach Rom, weil ich solche Heimweh hatte, solche Sehnsucht. Und dann, als ich in die Pubertät kam, 14 oder so, hörte das auf. Und dann verlor sich der Kontakt leider.
Wie war das damals, als Sie dann zurück nach Deutschland kamen? Da waren Sie, glaube ich, 8 Jahre alt. Da mussten Sie dann integriert werden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich sprach schlecht Deutsch. Es wollte keiner neben mir sitzen in der Grundschule, weil man irgendwie dachte, wer weiß, ob die nicht auch nur Läuse hat. Nein, so schlimm war es nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mit offenen Armen empfangen wurde. Ich glaube, ich habe auch dafür nicht getaugt. Ich war viel zu laut. Ich war so italienisch, ich habe gedacht, alle müssen mich toll finden und das war halt nicht so.
Und die Lehrerin sah aus wie?
Frau Wieser, die war, stellen Sie sich Ilse Aigner vor, als jüngere Frau im Dirndl.
Willkommen zu Hause. Sie leben jetzt in Berlin, haben lange in München gelebt. Wo ist denn Ihre Heimat?
ganz banal da, wo meine Familie ist. Und ich habe mehrere Heimaten.
Heimat ist ja ein viel strapaziertes Wort. Braucht es heutzutage noch eine Heimat oder sollte es nicht reichen, dass wir mittlerweile alle Europäer sind?
Wenn Sie mich persönlich fragen, mir reicht das völlig. Aber ich habe zur Kenntnis zu nehmen, dass es Menschen gibt, die sehr verbunden sind mit den Orten, an denen sie sind. Ich brauche es nicht. Ich war mit meinem Mann auf der ganzen Welt. Und je weiter wir von Europa weg waren, desto klarer wurde uns, wir sind jetzt nicht ein Tscheche und eine Deutsche, wir sind Europäer. Wir haben sehr viel mehr gemeinsam in Europa miteinander. Deswegen habe ich mich eigentlich in Europa überall zu Hause gefühlt.
Sandra Maischberger ist heute zu Gast in hr1. Mit 8 Jahren ist Sandra Maischberger mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach München umgezogen. München in den 70er und 80er Jahren.
Garching bei München, um genau zu sein.
Darüber rede ich gleich mit Sandra Maischberger. München ist ja für uns Hessen fast schon Italien, der ewig blaue Himmel. Die Münchner gelten lässiger als wir Hessen, was natürlich nicht stimmt, klar. Sandra Maischberger ist in München aufgewachsen. Stimmt es, dass Sie barfuß und im Batik-Look durch München gezogen sind?
Also ich komme aus Garching bei München. Das ist so eine Kleinstadt vor den Toren Münchens, die damals keine U-Bahn-Anbindung hatte, nur ein Bus. Und ja, ich habe einen Teil meiner Jugend verbracht in der Fußgängerzone und im Theatron. Da gab es im Sommer Musik umsonst und ja, ich bin barfuß gelaufen und hatte Batikkleider an.
Und Sie haben sich durchgeschnorrt?
Ich habe mich durchgeschnorrt auch, weil ich mit den Straßenmusikern unterwegs war und da musste ich für die mal das Geld einsammeln.
Warum? Sie kamen doch eigentlich aus einem relativ behüteten Elternhaus. Also waren Ihre Eltern Helikoptereltern oder haben die Sie in Ruhe gelassen?
Die waren toll. Im Nachhinein denke ich, Wahnsinn, was ich durfte. Ich bin mit 14 per Autostop in die Bretagne mit Freunden gefahren. Ich war mit 16 per Autostop in der Türkei unterwegs. Meine Eltern waren sehr liberal.
Heute würde man sagen, sie waren flippig.
Ach, das weiß ich gar nicht. Ich mochte den Begriff damals schon nicht. Aha. Aber ich war unangepasst. Und meine Eltern, wir haben gestritten miteinander und sie haben mich machen lassen und hatten Vertrauen und es ist irgendwie gut gegangen.
Wie passt die Querflöte zu einem unangepassten Kind?
Der Vater ist ein wirklich begnadeter Musiker gewesen, hat Klavier und Orgel gespielt. Mein Bruder war fantastisch am Klavier. Es gab überhaupt nicht die Frage, dass ich nicht ein Instrument lerne.
Ja, aber warum Querflöte? Ich meine, Sie hätten ja auch mit Gitarre Ihren Bruder
begleiten
können.
Ich wollte eigentlich Gitarre lernen, aber meine Eltern haben gesagt, es gibt überhaupt gar keine Literatur für Klavier und Gitarre, aber sehr viel für Klavier und Flöte. Ich soll mal mit der Flöte anfangen und dann kann ich immer noch, habe ich nie mehr gemacht.
Es gibt ja Mädchen, die wollen lieber Jungs sein und Jungs, die wollen lieber Mädchen sein. Wie war das bei Ihnen?
Ich war natürlich ein Junge in Italien, weil da mussten Mädchen noch sehr viel angepasster sein. Kleider tragen, lange Haare haben, Onello Muti eben. Und ich mochte immer auf die Bäume klettern. Also mir war es lange Zeit, dachte ich, dass Jungs mehr dürfen als Mädchen. Und das wollte ich natürlich
heute
auch.
Heute erklären Sie ja den Leuten schon so ein bisschen die Welt auch in Ihrer
ich
Sendung.
Nicht, nein. Nein. Ich frage Menschen, die die Welt erklären. Das okay. ist ein Riesenunterschied.
Aber Sie vermitteln etwas.
Ja, aber ich frage. Ich bin eben nicht Ausrufezeichen, ich bin immer Fragezeichen.
Ich wollte mir nur selber eine Eselsbrücke bauen hin zur Schule, ob Sie da irgendwie sich selbst haben gut was vermitteln lassen, meine ich. So rum wollte ich fragen.
Ich war leider eine selektive Schülerin. Ich habe immer nur genau das genommen, was ich wirklich wollte. Und bei den anderen habe ich mich durchgemogelt.
Das heißt, Sie waren schlecht in der Schule?
Ich war ziemlich gut in manchen Fächern und richtig schlecht in anderen.
In welchen waren Sie denn gut?
Raten Sie mal.
Sport?
Ja doch, Sport war ich gut. Ich war gut in Deutsch, ich war gut in Musik, ich war gut in Geschichte, ich war gut in Religion natürlich, da konnte man quatschen. Ich war nicht so gut in Mathe, Physik und Chemie. Und Latein.
Es gab früher die Tradition, also dass die Leute zum Frühschoppen gegangen sind. Ich meine, das ist auch eine Tradition, die in Bayern sehr weit verbreitet ist. Nun haben wir ja jetzt kurz nach 10. Trinken Sie manchmal auch schon am Morgen?
Nein. Das habe ich nie verstanden, wie man das machen kann. Es gibt ja manchmal so Morgenveranstaltungen während der Berlinale zum Beispiel. Da gibt es dann morgens schon das Glas Sekt. Und ich denke immer, wie kann man dann den Tag noch überleben?
Sie trinken aber schon ganz gerne ab und zu einen, ne?
Ich trinke wahnsinnig gerne Rotwein am Abend, doch. Ich trinke gerne Bier, weil ich ja aus Bayern komme und in Tschechien gibt es auch gutes Bier. Aber ich trinke jetzt nicht schon irgendwie mittags, nachmittags.
Und dann nicht nur ein halbes Glas, sondern dann auch gerne mal...
Also ich kann sehr gut keinen Alkohol trinken, aber wenn ich trinke, finde ich es immer schade mit einem Glas, ja.
Sandra Maischberger ist heute bei uns zu Gast. Frau Maischberger produziert auch Filme. Nur eine Frau, der Film. Wir reden gleich drüber. Er läuft am Mittwochabend um 20.15 Uhr im Ersten. Schön, dass Sie da sind, Frau Maischberger.
Ich freue mich auch.
Der hr1 Talk mit Sandra Maischberger und Klaus Reichert. Schönen guten Tag. Frau Maischberger, gucken Sie eigentlich viel Fernsehen?
Nicht mehr so viel.
Was gucken Sie denn?
Filme, Spielfilme, Nachrichtensendungen, Dokumentationen.
Actionfilme, Liebesfilme?
Keine Liebesfilme, langweilen mich. Actionfilme eher Thriller.
Deutsches Fernsehen oder international?
Alles.
Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, selbst einen Film zu produzieren?
Ich habe seit 2000 eine Produktionsfirma und wir haben immer Dokumentationen, Reportagen gemacht. Und als Journalist kommen Sie manchmal zu dem Punkt, wo Sie keine Bilder mehr haben. Und deswegen haben wir schon früh angefangen zu spielen. Und der Anteil von Spielhandlung ist in manchen Filmen immer größer geworden. Und dieses ist nun ein Film, wo es eigentlich zu 99,9% wird gespielt.
Produktionsfirma, das ist ja ein Begriff, den man öfter hört. Und ich weiß zum Beispiel, Hubertus Meyer-Burkhardt ist auch Produzent. Ich glaube, die Leute haben gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, was ein Produzent eigentlich macht. Was genau ist Ihre Aufgabe, wenn ein Film entsteht? Was genau machen Sie selbst?
Unterschiedlich. Wir haben Producer, die bringen manchmal Themen in die Firma, manchmal überlegen wir uns gemeinsam was. Wir suchen Autoren, Themen, Sender, Finanzierung. In diesem Falle haben wir ein Thema gehabt, suchten Sender, Finanzierung. Ich suchte eine Regisseurin, sie suchte das Cast, ich suchte weiter Geld, sie suchte einen Drehbuchautor, ich suchte noch mehr Geld. Und am Ende habe ich versucht, ihnen den Rücken freizuhalten.
Das heißt, Sie geben nicht nur Ihren Namen, damit ein Film überhaupt entstehen kann?
Es hilft manchmal, mit dem Namen Türen aufzubekommen, aber man muss es trotzdem irgendwie können.
Nur eine Frau heißt der Film. Wir reden gleich ausführlich drüber. Bevor wir das machen, erfüllen wir Ihnen erst noch Ihren ersten Musikwunsch. Hier kommen Sister Sledge mit Greatest Dancer. Frau Maischberger, wie sind Sie denn darauf gekommen?
Habe ich gehört als Jugendliche und ich habe es wieder gehört bei der Produktion von Nur eine Frau. Weil da ist ein Song von Will Smith drin und der war so teuer, dass wir gedacht haben, den können wir uns nicht leisten. Und dann habe ich reingehört und da ist ein Sample von Sister Sledge drin.
Ich gebe Ihnen jetzt einen Tipp. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mal ein Konzert von Nile Rodgers zu besuchen, der hat das nämlich produziert, dann machen Sie das.
Ist der noch am Leben?
Der ist noch am Leben und er ist richtig gut auf der Bühne.
Toll, mache ich sofort.
Also wir spielen Sister Sledge mit Greatest Dancer. Oh, what the world? He's the greatest dancer. Sandra Maischberger ist heute mein Gast im HR1 Talk. Ihr Spielfilm Nur eine Frau läuft am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Es geht um den Mord an einer jungen Frau aus einer türkisch-kurdischen Familie. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Frau Maischberger, was ist damals 2005 passiert?
Ziemlich genau übrigens. Vor 15 Jahren ist diese junge Frau, die selbst bestimmen wollte, wie sie lebt, wen sie liebt und wo sie lebt, ist von ihrem jüngsten Bruder auf offener Straße in Berlin erschossen worden.
Taten wie diese werden in Medien oft als Ehrenmord bezeichnet. Ist das eine angemessene, treffende Bezeichnung?
Ich dachte früher ja, je tiefer ich in das Thema eingestiegen bin, desto mehr wurde mir klar, dass man es nur wenn überhaupt in Anführungszeichen setzen darf, weil man damit der Täterperspektive folgt. Sie töten aus Ehrmotiven, also die junge Frau hat die Ehre der Familie beschmutzt, also muss sie sterben. Nennen wir es aber auch einen Ehrenmord, dann folgen wir ihnen und gehen ihnen somit auf den Leim. Nur ich mache es jetzt in Anführungszeichen, weil dann sofort jeder weiß, in welcher Art von Kategorie dieser Mord spielt. Aber man muss darüber nachdenken.
Der Film hat eine besondere Erzählperspektive. Er wird nämlich von der ermordeten Frau erzählt. Mhm. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ursprünglich wollten wir ein Dokudrama machen, weil es unheimlich viel Material über diesen Fall gibt. Und dann haben wir uns durch dieses Material gewühlt und haben buchstäblich jeden gehört, der darüber geredet hat. Jeder ist zu Wort gekommen, die ganze Familie, alle Freunde und so weiter. Es fehlte nur eine einzige Stimme. Und das war die der jungen Frau, die natürlich nicht mehr sprechen konnte, weil sie tot war. Also sind wir auf den Gedanken gekommen, sie erzählen zu lassen, aus ihrer subjektiven Sicht.
Die Perspektive der Familie haben Sie im Grunde weggelassen, ne? Also die Brüder kommen nicht zu Wort.
Die Brüder kommen zu Wort, so wie sie gespielt werden, ja. Aber sie erzählen nicht die Geschichte. Sie haben sie lange und breit erzählt, in vielen Dokumentationen. Sie wurden alle interviewt. Wir dachten, das ist ausreichend.
Sie haben zur Vorbereitung auch nicht mal mit ihnen gesprochen. Ne? Sie haben nur die Akten sozusagen studiert und haben daraus dann das Drehbuch gebaut.
Naja, es sind Interviews mit ihnen geführt worden, aber wir haben keine mehr geführt, denn es gab sie schon und die drei Hauptbrüder sind in Istanbul und waren auch eigentlich nicht so auf ihren Facebook-Präsenzen, dass wir dachten, wir wollen sie kontaktieren.
Erfährt man in dem Film, warum Menschen, die in Deutschland geboren wurden, auch nach Jahren, die sie hier leben, immer noch diese archaische Denkart über Familienehre haben und einfach nicht überwinden können?
Ja, man erfährt, dass es eben nicht nur einen Grund gibt, sondern dass es immer eine Mischung ist. Da sind Familientraditionen dabei. In diesem Fall aber auch einer der Brüder, der sich tatsächlich einer radikal-islamistischen, beinahe ideologischen Richtung angeschlossen hatte und der also die Familie infiltriert hat mit eigentlich salafistischem Gedankengut. Und es ist ein Gruppendruck dabei. Also man ist in einer Gemeinschaft, man wird beobachtet. Es gibt das Wort Schande, das plötzlich im Raum ist. Also es hat sehr viele Ursachen.
Es ist ein toller Film geworden. Die Regisseurin, ist mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Warum war es Ihnen wichtig, diesen Film zu produzieren?
Diese Geschichte hat sich in meiner Nachbarschaft abgespielt, hier in Berlin. Ich hatte das Gefühl, dass man eigentlich alles über den Fall weiß, aber nichts über diese junge Frau. Das war, für mich ist es auch eine Entdeckung gewesen, diese junge Frau unter den ganzen Fakten zu entdecken. Und das hat Sherry Horman gemacht.
Mal abgesehen davon, dass Sie diesen Film produziert haben und damit natürlich schon auch ein Statement zu diesem ganzen Fall abgeben, engagieren Sie sich auch sonst über das, was man tatsächlich sieht von Ihnen im Fernsehen und das, was Sie in den Medien tun, hinaus für Integration?
Ich habe vor über 10 Jahren einen Verein gegründet, der heißt Vincentino e.V., der an Schulen geht in sogenannten Brennpunktschulen, hoher Migrationsanteil, schwierige Voraussetzungen für die Lehrer, die dort arbeiten. Und dort machen wir Kultur- und Medienklassen. Also wir sind ein Teil des Unterrichts mit dem, was wir da veranstalten, erreichen jedes Jahr etwa 600 Kinder in Berlin. Und wenn ich da bin und diese jungen Kinder sehe, sehe ich zweierlei. Ich sehe ganz fantastische junge Leute und ich sehe aber auch ihren Konflikt, den sie auch zum Teil kulturell austragen. Und ich sehe, dass sie manchmal gar nicht ganz genau wissen, wem sie folgen sollen. Also man sieht, dass da ein Kampf stattfindet.
Nur eine Frau läuft am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Sandra Maischberger ist heute zu Gast im hr1 Talk und wir verlosen 3 DVDs von Nur eine Frau, dem Film, den Sandra Maischberger produziert hat. Einfach anrufen unter 0800 155 4x1, 0800 155 4x1. Im hr1 Talk ist heute Sandra Maischberger zu Gast. Mögen Sie Überraschungen, Frau Maischberger?
Kommt drauf an.
Wir haben uns für heute was Besonderes einfallen lassen. Wir verbinden die Überraschung mit einem Blind Date. Das heißt, ich verrate jetzt noch nicht den Namen unseres Überraschungsgastes, der jetzt am Telefon ist, und bin gespannt, ob Sie sie erkennen. Also ist eine Frau.
Okay.
Ich frage die Frau am Telefon. Bei Ihrem ersten Aufeinandertreffen konnten Sie sich nicht leiden, Sie und Frau Maischberger.
Natalia.
Warum nicht?
Ah, ich habe dich erwischt. Natalia.
Sie haben es sofort erkannt. Alltag. Am Telefon ist Natalia Wörner. Sie kennen sie aus Filmen wie Die Säulen der Erde, Die Sturmflut, Tannbach, Schicksal eines Dorfes. Wie kam es eigentlich, dass Sie sich dann doch noch angefreundet haben?
Genau.
Ich habe sie erstmal interviewt. Sie war eine junge Schauspielerin, ich war eine junge Journalistin und ich war überhaupt nicht nett zu ihr. Und sie ist da rausgegangen und dachte sich, was für eine blöde Kuh. Und ich bin rausgegangen und dachte, was für eine blöde Kuh. Mhm. Und dann haben wir uns wieder getroffen, ein paar Jahre später.
Und haben zusammen einen Preis verliehen und dann hat sie irgendwie gefunkt.
Kann man so sagen.
Frau Wörner, wenn man einen schönen Abend mit Frau Maischberger verbringen will, was macht man da? Trifft man sich zum Netflix-Gucken, kocht man zusammen oder guckt man Anne Will und lästert?
Nee, weder noch. Also wissen Sie was, wir haben so wenig Zeit miteinander und die ist dann so kostbar und heilig, dass man nichts von den drei Dingen macht. Ansonsten verbringt man vor allem Zeit miteinander und redet. Manchmal spielt man auch, man glaubt es kaum. Nächste.
Demnächst, ja.
Demnächst, ja. Und ist dankbar für den Moment, dass man Zeit miteinander verbringt und schöne Gespräche führt und sich zuhört.
Natalia Wörner, danke, dass wir Sie anrufen durften.
Schatz, ich freue mich auf dich.
Ich rufe nachher sowieso nochmal an.
Ja,
ich
genau.
Bis gleich.
Ich will nicht stören, aber ich würde sagen, wir spielen einfach ein paar Songs. Sie können noch ein bisschen weiter telefonieren. Sandra Maischberger ist heute unser Gast.
hr1 Talk.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Der Talk heute mit Sandra Maischberger. Frau Maischberger, schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich auch.
Was war das Schlimmste, was Sie jemals über sich in der Zeitung lesen mussten, Frau Maischberger?
Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis für schlimme Dinge. Ich habe es bestimmt vergessen.
Ich habe irgendwo gelesen, die Grand Dame der deutschen Talkshows, und fand das total daneben.
Also das ist ja nett. Es gibt ja viel schlimmere Sachen. Also doch, es gibt etwas, was mich stört. Wenn mir Menschen unterstellen, sie wüssten, warum ich eine Sendung genau so mache. Also sie unterstellen mir manchmal, ich bringe Informationen, die mir wichtig sind. Oder sie unterstellen mir, ich interessiere mich für bestimmte Dinge nicht. Unterstellungen, die ärgern mich.
Das wird übrigens häufig Moderatoren unterstellt, dass sie sich nicht für ihre Gäste interessieren.
Ja. Das ist eine Unterstellung. Wenn wir uns nicht für unsere Gäste interessieren würden, dann würden wir vermutlich auffälligerweise rausfliegen aus dem, was wir tun.
Ärgern Sie sich nach so langer Zeit, die Sie jetzt im Geschäft sind, noch über schlechte Kritiken?
Nein, ich lese sie nicht mehr viel. Es sind ja immer mehr geworden. Also seitdem es online gut läuft übrigens, also es wird ja viel geklickt, über Talkshows zu schreiben, haben wir jede Nacht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kritiken. Nein, ich lese nicht mehr viel.
Was war das Klügste, Freundlichste, was jemand über Sie geschrieben hat?
Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich behalte solche Sachen nicht.
Sie merken sich die schlechten Kritiken nicht, aber die guten auch nicht.
Ja, wenn man schlechte Kritiken nicht wahrnehmen will, darf man sich über gute auch nicht freuen.
Aber Sie lesen schon ab und zu hin oder haben Sie jemanden, der das filtert für Sie und sagt, okay, guck mal hier, ist was geschrieben worden, das könnte zutreffen?
Ich kann Ihnen sagen, dass ich bei einer schlechten Sendung sehr genau merke, dass sie schlecht gelaufen ist. Und die Kollegen in der Redaktion wissen auch, wann eine Sendung schlecht ist. Also unsere Kritik und das, was ich mir nachher vorwerfe, ist viel härter als das, was ich lesen würde.
Wissen Sie das schon im Moment, in dem Sie in der Sendung sitzen oder geht es Ihnen erst danach so, wenn Sie die Sendung anschauen?
Also die Sendung hat ja 75 Minuten, das ist wie im Fußball, man denkt bis zuletzt, wenn es nicht gut läuft, man kann es vielleicht noch irgendwie rumreißen, aber wenn die dann vorbei ist, weiß ich, ob es eine gute Sendung war oder nicht.
Sandra Maischberger ist heute mein Gast im hr1 Talk. Sie finden die Sendung, die wir hier heute am Sonntagmorgen machen, auch als Podcast unter hr1.de und in der ARD Audiothek. Der hr1 Talk mit Sandra Maischberger. Seit 2003 ist Sandra Maischberger jede Woche im Ersten zu sehen. Sie hat damals den Sendeplatz von Alfred Biolek übernommen. Frau Maischberger, wissen Sie, wie es Alfred Biolek geht? Wir haben lange nichts von ihm gehört.
Also wir haben zuletzt am Weihnachten Karten ausgetauscht. Ich habe ihn gesehen im Herbst. Es geht ihm soweit gut. Das Altern ist nichts für Feiglinge, wie wir wissen. Er schlägt sich tapfer.
War Alfred Biolek ein Vorbild für Sie als TV-Mann?
Das ist ein bisschen eine gemeine Frage, weil er natürlich anfangs genau das Gegenteil eines Vorbilds war, weil ich, als ich jung war und ihn im Fernsehen sah, immer dachte, der ist viel zu nett zu seinen Gästen, der macht Boulevard, so hieß die Sendung ja auch. Das war alles nicht meins, aber ich habe dann genauer hingeschaut und festgestellt, dass er eine unvergleichbare Haltung hatte gegenüber seinen Gästen und das hat man so leicht nicht mehr gefunden. Außerdem bewundere ich, wie er sein Leben gebaut hat. Ich habe ja dann auch einen Film über ihn gemacht und habe ein bisschen recherchiert, wo kommt er her, wie ist er aufgewachsen.
Sie hatten eine gemeinsame Firma dann auch. War er sowas wie ein Mentor ab einem gewissen Punkt in Ihrer Karriere?
Nein, das war er nie. Er wollte auch sich wirklich eigentlich raushalten aus all den geschäftlichen Dingen, weil er sich konzentrieren wollte auf seine Gespräche und auf sein Leben. Und alles andere hat sein Team gemacht.
Auf eine gewisse Art und Weise hat Alfred Biolek Fernsehgeschichte geschrieben. Ich meine, Bios Bahnhof war damals was ganz, ganz
großartig,
Neues.
Ja. Ne?
Dann bei Bio, ne? ein Talkformat oder Alfredissimo. Mhm. Und was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre auch so, er hatte so einen Räusperknopf an seinem Stuhl.
Am Stuhl,
ne?
Weil er immer sich so räuspern musste.
Ja,
und dann war da so ein Schaltknopf, mit dem sein Mikrofon ausgestellt wurde. Und dann konnte er sich räuspern.
Frau Maischberger, wie groß ist der Druck, wenn man einmal die Woche vor ein Millionenpublikum tritt und über weltbewegende Dinge spricht?
Wenn Sie den Druck spürten, dürften Sie das nicht tun. Also für uns ist es so, dass wir einmal die Woche uns natürlich, ich sage jetzt mal peitschen, dass wir immer die beste Sendung hinstellen und bis zuletzt um die besten Gäste und Fragen kämpfen. Aber wir gehen da nicht mit dem Druck dahin, wir treten jetzt vor Millionenpublikum. Das geht eher so nebenbei.
Ich frage auch deshalb, weil ich habe jetzt gelesen, Frank Plasberg ist erkrankt und muss sich vertreten lassen. Mhm. Hatten Sie mal eine solche Situation, wo Sie kurz davor waren, eine Sendung abzusagen?
Ich habe jetzt in den über 30 Jahren, die ich arbeite, habe ich einmal eine Sendung ausfallen lassen müssen. Da kam ich aus Afrika und hatte so einen komischen Virus, den keiner kannte. Und da lag ich einfach im Tropeninstitut. Nein, ist mir noch nicht passiert, aber ich unterschätze auch nicht natürlich, was wir da tun.
Stimmt es eigentlich, dass Sie, als Sie jünger waren, Angst hatten, dass Sie mit über 50 nicht mehr ins Fernsehen dürfen?
Nein, als ich jünger war, ich habe angefangen zu arbeiten mit 19 und mir war irgendwie, ich dachte, also wenn ich 50 werde, kräht kein Hahn mehr nach mir. Und deswegen habe ich damals eine Lebensversicherung abgeschlossen, die mir mit 50 ausgezahlt werden sollte. Die ist aber viel zu niedrig, also davon könnte ich leider nicht leben.
Da haben Sie einen Teil davon in den Film investiert. Ich meine, das ist jetzt ja noch nicht so lange her, dass die
Machen
ausgezahlt
Sie bitte
worden ist.
Keine Witze über Investments in Film. Mein Verleih hat Insolvenz angemeldet. Das ist in der Tat jetzt kein Gewinn geworden.
Gut, dann reden wir weiter über Fernsehen. HD macht die Sache nicht besser.
Was jetzt?
Na, wenn man ein gewisses Alter hat, weil ich denke immer, wenn ich
das ist das Uncharmanteste, was mir jemand seit langem gesagt hat.
Ich habe ja nicht über Sie geredet. Ich habe nicht über Sie geredet, Frau Maischberger. ich will es mal so sagen.
Sieht man Sie ja nicht.
Das ist genau der Punkt. Also ich war noch nie im Fernsehen und will da eigentlich auch gar nicht hin. Wollte ich übrigens noch nie. Und jetzt hätten Sie die Chance zurückzuzahlen. Ich habe auch ein Radiogesicht oder sowas.
Ich bin fein.
Ach Gott.
Ich weiß schon, was Sie meinen. Ja. Ich bin mir selber kritisch gegenüber, aber ich habe ja mit wahnsinnig alten Männern angefangen zu arbeiten, die durchaus Falten hatten. Also HD ist toll für Naturaufnahmen, für Gesichter ist es in der Tat etwas schwierig. Aber da sind wir doch drüber hinweg, oder?
Würde ich auch sagen. Woher kommt es dann, wenn wir drüber hinweg sind, dass so oft darüber gesprochen wird und dass auch viele Frauen, die ein gewisses Alter erreicht haben, wahrscheinlich Angst haben, dass jeden Tag der Anruf kommt von ihrem Programmdirektor oder von wem auch immer, du, wir müssen mal reden, hast du schon mal überlegt, irgendwas anderes zu machen?
Also ich habe diese Angst komischerweise nicht. Ich habe nie nur Fernsehen gemacht, sondern immer auch Dinge hinter der Kamera, wohl wissend, dass das, was ich da mache, immer abhängig ist von Entscheidungen. Und zwar egal, ob ich jetzt alt aussehe oder ob ich einen Schwächeanfall habe oder ob ich aus irgendwelchen anderen Gründen meinen Verstand verliere. Also ich bin mir meiner Sache nie sicher gewesen. Deswegen der Anruf ist sozusagen immer im Unterbewusstsein da. Vermutlich verliert er dann seinen Schrecken.
Sandra Maischberger ist heute mein Gast in HR1. Nach ihrem schlimmsten Gast und natürlich auch dem Lieblingsgast frage ich Sie gleich hier in HR1. Schön, dass Sie bei uns sind. Im HR1 Talk gibt es immer den Moment, wo wir den HR1 Fragebogen zücken und all unseren Gästen die gleichen Fragen stellen. Sind Sie gut in sowas, also Fragebogen beantworten?
Habe ich lange nicht mehr gemacht lassen. Werden wir sehen.
Also fangen wir an. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,20 €.
Meine schönste Reise war?
Die Weltreise mit meinem Mann.
Stolz bin ich darauf?
Etwas auf die Beine gestellt zu haben aus nichts.
Mein Lieblingsessen ist?
Lasagne.
Ich hasse es, wenn?
Nichts passiert.
Glück bedeutet für mich?
Die Augenblicke mit der Familie.
Ich höre im Radio gerne?
Den Deutschlandfunk in jedem Wortprogramm.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass wir sie als selbstverständlich nehmen.
Bereut habe ich?
Noch nicht so viel.
Unterschätzt wird an mir?
Meine Falten.
Also langsam fange ich an, mir Vorwürfe zu machen, dass ich die Frage gestellt habe. Ach Gott, naja, ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit
Donald
nicht mit
Trump.
Ihnen.
Nein, mit Donald Trump.
Mit Donald Trump?
Mit dem müsste man doch mal kennenlernen.
Interessant. Peinlich war mir zuletzt?
Habe ich vergessen.
Der Glaube?
Spielt in meinem Leben keine Rolle.
Ich habe Angst vor?
Ich habe Angst vor Krankheit, wenn sie meinen Nächsten betrifft.
Treue?
Ist wichtig.
Mein Lieblingsfilm?
War lange Zeit im Rausch der Tiefe.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Meinen Maskenbildnerinnen.
Ich wäre gerne. Ja, naja. Da kommen wir jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Also ich wäre gerne.
Ein Mensch, der fliegen kann.
Nun haben Sie geantwortet, Sie würden gerne Donald Trump kennenlernen. Ich baue mal elegant jetzt so eine Überleitung, dass wir jetzt mal anfangen, versuchen, was Seriöses zu sagen. Also, Donald Trump. Warum gerade Donald Trump?
Weil ich gar nicht fassen kann, dass der so ist, wie er mir erscheint. Und deswegen, manchmal sind die Menschen ja in einem kleineren Kreis, im engeren Gespräch ganz anders. Das würde mich interessieren.
Nun hat Habeck sich ja bitter über das beschwert, was Donald Trump in Davos gesagt hat. Und er hat einen Satz gesagt, der mich einigermaßen verwundert hat. Er hat gesagt, er wäre unser Gegner. Und das fand ich irgendwie... Ja,
naja,
merkwürdig.
Der Zusammenhang, in dem er das gesagt hat, war die Umweltsituation, der Kampf gegen die Klimakrise. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, da ist er unser Gegner.
Jetzt nehmen Sie ihn in Schutz.
So
wie ich es verstanden habe, hat er es einfach mal benutzt, um ihn grundsätzlich rund zu machen.
Ich habe den Ausschnitt gesehen, wir haben ihn auch in der Sendung verwendet. Er war, glaube ich, nicht ganz à jour. Er dachte, der spricht jetzt quasi in eine Handykamera, aber dann hätte er wahrscheinlich besser formuliert. Aber ich glaube, er war einfach gefangen von diesem Moment. Und ehrlich gesagt, ich habe schon über Reden viel Schlimmeres gehört als das, was er gesagt hat.
Sehen wir an Donald Trump immer nur das Negative? Sehen wir nicht auch, dass er durchaus Erfolg hat mit dem, was er tut, zumindest in den Staaten?
Das Problem ist ja, dass er mit seinem Verhalten es einem leicht macht, permanent sich darüber aufzuregen, wie unflätig man sich verhalten kann, zum Beispiel auf internationalen Konferenzen, sodass man in der Tat nicht genau hinschaut. Deswegen würde ich ihn ja gerne mal treffen, dann würde man sich ein besseres Bild machen.
Sandra Maischberger ist heute im HR1 Talk zu Gast. Ob sie in all den Jahren einen Lieblingstalkgast hatte, das frage ich Frau Maischberger auch noch in dieser Stunde. Der H1 Talk heute mit Sandra Maischberger und Klaus Reichert. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Ich dachte mir, ich frage lieber nicht nach dem Lieblingsgast, Frau Maischberger, weil sich dann vielleicht der ein oder andere ärgern wird und dann kommt er nicht mehr in die Sendung zu Ihnen. Mhm. Ne? Also wäre schade, wenn Herr Habeck nicht mehr kommen würde, oder?
Ich vermeide tatsächlich eine Festlegung, aber wenn Sie mich schon fragen, dann nenne ich einen, der über alle Maßen erhaben ist und auch nicht mehr unter den Lebenden, also außer Konkurrenz. Und ich habe natürlich auch mehrere Sendungen mit ihm gemacht, mit Helmut Schmidt. Und natürlich habe ich von ihm besonders viel gelernt.
Helmut Schmidt war jemand, den Sie immer wieder eingeladen haben. Sie haben ihn porträtiert, Sie haben auch ein Buch mit ihm gemacht. Warum fanden Sie Helmut Schmidt eigentlich so faszinierend? Oder ist das das falsche Wort? Also es kann ja auch sein, dass es irgendwas anderes ist.
Nee, ist es, also Faszination trifft es insofern, weil ich ihn ja nicht mochte, als ich aufgewachsen bin. NATO-Doppelbeschluss, ich komme aus dieser Zeit, die Raketen in Deutschland und ich dachte, der Kerl ist total falsch. Und ich bin politisch wach geworden in dieser Zeit, in Gegnerschaft zu Helmut Schmidt. Und sehr, sehr viele Jahre später eben habe ich ihn zum ersten Mal interviewt. Und ich fand beeindruckend zwei Sachen. Das ist der Intellekt und die rhetorische Fähigkeit.
Was unterscheidet denn die Generation Brandt, Schmidt und Kohl von den heutigen Politikern?
Naja, die Generation Brandt, Schmidt schon mal von der Generation Kohl, dass sie den Krieg noch erlebt haben und damit natürlich auch eine völlig andere Impfung hatten, mitgebracht haben. Das hat ihn schon unterschieden von Kohl. Er hat auch immer gesagt, Menschen, die keinen Krieg erlebt haben, können eigentlich keine Entscheidung über Krieg und Frieden treffen. Von der heutigen Generation, je weiter wir tatsächlich von dieser großen Katastrophe wegkommen, desto selbstverständlicher sehen wir Errungenschaften dieser Generation an. Zum Beispiel die Verfassung, zum Beispiel demokratische Verfasstheiten. Und diese Dinge kann man aber leicht wieder verlieren. Das unterscheidet die Generation von uns.
Wie wichtig sind Talkshows für Politiker?
Also, ich hätte gesagt, dass sie sehr wichtig sind. Mittlerweile hat ein Politiker aber auch neben der Talkshow und über die Talkshow hinaus und auch neben seiner eigenen Presse Erklärungsarbeit, Veranstaltungen, die Möglichkeit, sich direkt ans Volk zu wenden über Twitter und Facebook. Das heißt also, wir sind nicht mehr der eine Lautsprecher, den man haben kann, der eine Ort, wo man mit anderen sich auseinandersetzen kann, sondern nur noch einer von mehreren.
Wird der Einfluss von...
Aber es ist wirklich noch wichtig, weil man tatsächlich nochmal als die ganze Person auftreten kann und wahrgenommen wird.
Wird der Einfluss von Talkshows generell vielleicht vom Fernsehen auf die Meinungsbildung über- oder unterschätzt?
Mal überschätzt, mal unterschätzt. Also zum Beispiel wurde uns vorgeworfen, die AfD groß gemacht zu haben. Das ist insofern eine Überschätzung, weil die AfD schon groß war. Und zwar im Netz. Also da wurden wir sicherlich überschätzt. Wir werden vielleicht manchmal unterschätzt, weil wir, glaube ich, eines der wenigen Orte sind, die Talkshows, wo Menschen noch mit konträren Meinungen aufeinander treffen. Das passiert ja im Netz eben nicht mehr so häufig, sondern jeder sucht sich seine Blase aus, wo er nur noch Zustimmung bekommt. Und deswegen, glaube ich, sind wir da unterschätzt als wichtiger Kommunikator.
Frau Maischberger. Harter Schnitt, hier kommt Ihr nächster Musikwunsch, die Stereophonics mit Maybe Tomorrow. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow I'll find my way home. Mein Gast heute kennen Sie aus dem Fernsehen. Sandra Maischberger ist heute bei uns. Ich nenne mal ein paar Ihrer Gäste und Sie sagen mir, was diese Namen für ein spontanes Gefühl bei Ihnen auslösen, Frau Maischberger.
Brauchen Sie gar nicht beginnen.
Also Nina Hagen.
Gefühle bei Nina Hagen, glauben Sie ernsthaft. Eine der letzten großen Originale unserer Zeit.
War aber eine schwierige Sendung, kann ich mir vorstellen, als
immer
sie bei Ihnen
Sendungen
saß und irgendwie gesagt hat, die Außerirdischen und Joachim Bublatt war das, glaube ich, damals,
naja,
Wissenschaftsredakteur.
Wir machen eine Sendung über Außerirdische, also sollte sie über Außerirdische reden.
Ja. Aber die sind nicht so gut miteinander ausgekommen.
Herr Bublatt hat die Sendung verlassen, weil er sagte, das muss er sich nicht länger anhören. Das fand ich jetzt wiederum seltsam, weil er wusste ja, dass wir über UFOs reden und er kannte Nina Hagen. Und er wusste, die Sendung läuft weit nach Mitternacht. Ich habe es nicht verstanden.
Wolfgang Bosbach und Jutta Ditfurth.
Auch die haben miteinander nicht gut harmoniert. Herr Bosbach ist auch aufgestanden. Jetzt haben Sie die beiden Sendungen aufgezählt in den letzten 15 Jahren, wo zwei Menschen das Studio verlassen haben.
Oh, ich dachte, wenn ich mich hier blamiere, dann erzähle ich mal ein paar peinliche Anekdoten oder pack sowas aus, wo ich immer denke, oh, da sitzt du als Moderator doch und denkst, huh, Ne? Ist zumindest eine Situation, die man dann nur zweimal in 15 Jahren hat.
Also es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass ich eigentlich immer dankbar bin, wenn Dinge passieren, die man nicht vorhersieht.
Ja, aber bei Wolfgang Bosbach hatte ich das Gefühl...
Das andere ist, dass es natürlich eine Niederlage ist, wenn jemand die Talkshow verlässt, weil wir wollen ja reden und nicht wegrennen.
Ja.
Aber bei Bosbach hatten Sie das Gefühl?
Dass Sie versuchten, ihn aufzuhalten.
Ja, das stimmt.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, gleich hängen Sie an ihm dran und ziehen ihn so zurück.
Ich habe auch tatsächlich die Mats angehalten, weil wir aufgezeichnet hatten, diese Sendung etwas früher, und bin rausgegangen, um zu sehen, aber er war schon weg.
Til Schweiger hat, ich glaube, letzte Woche bei Lanz irgendwie sich sehr positiv über Wolfgang Bosbach geäußert, hat gesagt, Wolfgang Bosbach, den würde er eigenhändig nach Berlin tragen, irgendwie für eine... Wolfgang Bosbach ist ein Politiker, den jeder kennt, der es aber nie wirklich in die erste Reihe geschafft hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum?
Na, ich schätze, dass er erstens zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz war und zweitens seinen Vorgesetzten in der Partei nicht wirklich geheuer.
Mhm.
Ja, das sind schon zwei Erklärungen.
Und Jutta Ditfurth?
Jutta Ditfurth ist ein sehr eigener Geist, eine sehr intellektuelle und eigentlich sehr kluge Frau, die aber auch durchaus das Mittel der gezielten, brutalstmöglichen Provokation wählt. Aber trotzdem, eigentlich ist sie wirklich eine kluge Denkerin. Es ist ein bisschen schwierig mit ihr in solchen Sendungen, weil man nie genau weiß, was passiert.
Ich habe noch Mette Marit hier auf dem Zettel stehen. Die verdankt Ihnen einen Monster-Sonnenbrand, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob sie es mir verdankt oder einer komischen Konstellation an diesem Tag in Oslo, wo wir draußen gedreht haben und das ganze Team einen Sonnenbrand bekam und sie hatte besonders empfindliche Haut, ja.
Schauen Sie eigentlich alle Ihre Sendungen nochmal komplett an?
Nein.
Welche schauen Sie nochmal an?
Es ist eigentlich zufällig. Manchmal, wenn wir sehr früh aufzeichnen, dann kann ich sie noch sehen. Manchmal muss ich mir das ansehen, weil ich ein komisches Gefühl hatte. Und dann ist es doch nochmal ganz anders gewesen, als man es abgespeichert hat. Dann gucke ich es mir in der Mediathek an. Aber nicht regelmäßig und nicht immer.
Sie haben eben von sich aus die AfD angesprochen und ich habe sie hier jetzt auch nochmal auf dem Zettel, weil ich gerne von Ihnen wissen würde, es gab mal diese Diskussion, dass die ganzen Talkshows mit für das Erstarken der AfD verantwortlich wären. Was sagen Sie Leuten, die Ihnen das vorwerfen?
Also ein Teil der Antwort habe ich Ihnen ja schon gesagt, die AfD war schon stark.
Mhm.
Ein zweiter Teil der Antwort ist, in Ostdeutschland zum Beispiel, wo die AfD am stärksten ist, werden unsere Sendungen am wenigsten geschaut. Ich glaube nicht, dass es diesen Zusammenhang gibt. Die AfD war am Anfang für uns ein großes Problem tatsächlich, weil da eine neue Kraft aufgetaucht ist, die unheimlich viele dann auch Wählerstimmen für sich gebunden hat. Und wir nicht so ganz genau wussten, wie wir mit ihr umgehen sollen, auch weil sie sich den Regeln des normalen Diskurses entzogen
haben. Halten Sie es für richtig, das, was jetzt im ZDF passiert ist, dass man sagt, Höcke, der ist jetzt bei uns verboten, da kommt in keine Sendung mehr?
Das ist übrigens falsch, weil Herr Höcke war Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Thüringen und war überall, in allen Sendungen und auch im ZDF. Ich glaube auch nicht, dass man auf diese Frage und auf die AfD die eine Antwort finden kann. Ich sehe sehr viele unterschiedliche Akteure innerhalb der AfD. Es gibt solche, mit denen ich mich in einer Runde nicht gerne zusammensetzen möchte, aber es gibt andere, mit denen man sich auch zusammensetzen muss. Allein schon deshalb, weil sie die größte Oppositionspartei im Bundestag sind.
Sandra Maischberger ist heute im HR1 Talk zu Gast. Eine wichtige Frage müssen wir noch klären, Frau Maischberger. Stimmt es eigentlich, dass Ihr Mann Ihre Kleider aussucht und Sie berät, was Ihre Klamotten angeht?
Mein Mann hat einfach den besseren Geschmack und er kommt von Reisen wieder und hat immer was dabei, das stimmt.
Das heißt, also er bringt Ihnen auch tatsächlich dann Kleider mit und sagt, hier, das steht dir, zieh das an.
Das Lustige ist, die passen sogar noch, also nicht nur stehen sie mir, sondern sie passen auch noch.
Der könnte natürlich Ihre Größe kennen. Also.
Ja, aber er muss es ja trotzdem irgendwie ohne Anschauen dann irgendwo kaufen. Er bringt mir wirklich sehr viel mit und er berät mich natürlich auch. In der Sendung habe ich aber tatsächlich eine professionelle Stylistin. Insgesamt bin ich froh, dass ich selber sehr wenig einkaufen gehen muss.
Wissen Sie, ob die Konkurrenz sich da auch beraten lässt? Also die
bei meinem
anderen,
Mann?
Nein, nicht von Ihrem Mann. Nicht von Ihrem. Also ich gehe nicht davon aus, dass Ihr Mann auch Anne Will berät oder Maybrit Illner.
Nee.
Würde mich jetzt wundern.
Obwohl, wer weiß.
Na,
ich
also,
frag ihn mal.
Also, aber die lassen sich bestimmt auch beraten. Und das ist normal im Fernsehen, dass wer da ins Fernsehen geht. Die Männer haben es einfacher, dunkler, also in ihrem Geschäft dunkler Anzug und die Frauen.
Es gibt da keine Regel. Nur ich persönlich mag am Fernsehen genau das am allerwenigsten. Ich bin überhaupt gar kein optischer Mensch. Mir macht es keinen Spaß, Kleider kaufen zu gehen. Es gibt überhaupt nichts, was ich weniger mag, als in einer Umkleidekabine zu stehen. Also leiste ich mir den Luxus, aus meinem Geld jemanden zu bezahlen, der mir hilft beim Kleideraussuchen.
Gucken Sie nicht manchmal hin und sagen, oh, der ist aber gut angezogen, also jetzt sowohl Männer als auch Frauen?
Na, ich registriere Personen, aber nicht nur wegen der Kleidung. Mir ist zum Beispiel viel wichtiger, wie bewegt sich jemand, wie schaut mir jemand in die Augen. was für eine Gestik hat er, und dann gehören die Kleider nur am Rande dazu.
Wie gut kennen Sie sich eigentlich, also Anne Will und Maybrit Illner und Sie?
Also Maybrit und ich sind wirklich eng befreundet, auch wenn der Kontakt immer sehr sporadisch ist, weil wir so unheimlich viel unterwegs sind und sie eben dann auch mit ihren Verpflichtungen. Mit Anne kennen wir uns auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, wir sind eng befreundet.
Sind Sie schon mal als Frau Will oder Frau Illner angesprochen worden?
Ja, permanent natürlich.
Das passiert,
ja,
ne? Dass die Zuschauer das durcheinander bringen? Jetzt im Ernst,
passiert das? Natürlich, weil wir machen ja alle drei eine ähnliche Sache und wir sind alle drei nicht blond.
Loben Sie die beiden doch mal.
Ich finde, dass Maybrit, die jetzt am längsten von uns unterwegs ist, seit 1999 eine Sendung macht, die konstant auf der Höhe des politischen Diskurses ist, immer die wichtigsten Leute zu den wichtigsten Themen bei sich sitzen hat und es jedes Mal so macht, dass ich denke, sie hat gerade erst angefangen. Das ist echt eine Kunst. Und Anne hat eine Art, Dinge zu formulieren, die vordergründig wirken, die sehr freundlich, und hintergründig sind die ganz schön hinterfotzig. Und das finde ich, das bewundere ich immer. Die stellt manchmal Fragen, von denen ich mir denke, da muss sie lange drüber nachgedacht
haben. Sie sind seit vielen Jahren im Geschäft und haben sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Also ja nicht nur Talks, sondern auch Produktion und auch Veranstaltungen moderiert, Filmpreisverleihungen und diese ganzen Dinge. Und Sie haben auch mal einen Sextalk moderiert. Hat das Spaß gemacht?
Sie haben eine Fabel für kuriose Dinge aus meiner Vergangenheit. Aber ich erkläre es Ihnen gerne.
Ich habe halt mal nachgelesen.
Also Kurzversion ist die, Tele5, ich war neu im Fernsehen, Tele5 war neu im Fernsehen. Die hatten die Geschichte der O senden wollen, einen Film, und haben am Tag der Ausstrahlung festgestellt, das Ding steht auf dem Index. Wir dürfen das gar nicht senden, und haben gesagt, na, dann reden wir über Sexualität und darüber, warum so ein Film auf dem Index steht. Und ich als Moderatorin hatte also den Justiziar der Firma zu befragen, warum darf man so einen Film nicht senden und was ist eigentlich der Index? Das war meine Rolle in dem sogenannten Sextalk. Es war ein bisschen größer gemacht worden.
Okay, dann haben wir das jetzt auch mal aufgeklärt. Und
das klingt
niemand
spannender,
muss
mehr, als
ja,
es ist.
Muss ich jetzt wirklich sagen. Gut, also... Da hatte ich mir jetzt mehr von versprochen,
ja,
aber
tut mir leid.
Kein Problem. In München waren Sie damals und damals haben Sie schon sozusagen in Ihrem Umfeld wichtige Leute, die auch im Fernsehen dann große Karrieren gemacht haben, kennengelernt und haben mit denen
Sie
zusammen.
Ich glaube, Sie mögen das Fernsehen nicht. Kann das sein?
Das ist überhaupt nicht wahr. Wieso?
Sie wirken so wie jemand, der so ein bisschen so sagt, ich möchte auf keinen Fall mit dem Fernsehen was. Da haben Sie was
überhaupt
gegen das Fernsehen?
Nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist eine Fehleinschätzung. Im Gegenteil, ich finde viele Dinge gut, die da gemacht werden. Es ist jetzt nicht so eine große Präferenz von mir, dass ich ständig Fernsehen gucken würde. Ich finde es schwer. Ich habe großen Respekt vor dem, was die Leute vor der Kamera machen, weil ich weiß, wie es ist, hinter dem Mikrofon zu sitzen und den Druck zu spüren und dann noch irgendwie eine Kamera und dabei noch irgendwie gut auszusehen, Frau Maischberger.
Muss man das im Fernsehen?
Es schadet nicht. Es war sehr schön, Sie hier zu haben.
Ich danke für die Gelegenheit zum Gespräch.
Wir weisen nochmal auf den Film hin, auf jeden Fall den Film gucken, den Frau Maischberger produziert hat, Nur eine Frau erläuft, am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten, also auf jeden Fall einschalten. Und ich sage, danke für Ihre Zeit.
Danke für Ihre Zeit.
Wünsche Ihnen noch schöne Sendungen im Fernsehen.
Und ich im Radio Ihnen.
Und wir bleiben Freunde.
Auf jeden Fall.
Bis dahin.
Schönen Tag. HR1, genau meins.